Johannes Brahms hat sich immer total nah angefühlt. Da ich ja einen tänzerischen Hintergrund habe, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht meine Art der Winterreise. Ich habe es jedes Mal, wenn ich mich mit Hindemith beschäftigt habe, einfach geliebt. Ich fand das faszinierend.
Ein ganz herzliches Hallo an alle, die das Kunstlied lieben. Schon zum 10. Mal begrüße ich euch zum Podcast Kunstliedforum, das Gespräch, diesmal in der vorweihnachtlichen Zeit. Und wir begeben uns wieder in die unendlichen Weiten des Kunstliedes. Ihr erinnert euch sicher an die beiden Folgen im Oktober, in denen die Gedichtvertonungen von Friedrich Rückert im Mittelpunkt standen. Dabei war Juliane Banse eine meiner Gesprächspartnerinnen, die als Leadsängerin ihre Perspektive eingebracht hat. Was liegt daher näher, als Juliane Banse und ihrer Kunst eine eigene Podcast-Folge zu widmen? Deshalb haben wir ein ausführliches Gespräch geführt, das ihr heute hören könnt. Bevor wir zu diesem Gespräch kommen, habe ich wieder wie üblich einige interne Hinweise. Wenn euch dieser Podcast, diese Podcast-Folge, was ich natürlich hoffe, gefällt, abonniert diesen Podcast entweder auf YouTube im Kanal Kunstliedforum oder über Spotify, Apple oder podcaster.de. Toll ist es, wenn ihr diesen Podcast mit anderen teilt, wenn er euch gefällt, wenn ihr ihn in eure Welt, in eure Netzwerke schickt, damit wir eine möglichst hohe Verbreitung bekommen. Ich habe auch in dieser Folge wieder eine Playlist in YouTube angelegt. Die Playlist heißt Podcast Dezember 25, die Lieder. Nun aber zu Juliane Banse. Sie ist mit ihrer Stimme aus dem Bereich der klassischen Musik, sei es Oratorium, Lied oder Oper, nicht wegzudenken. Sie scheut sich nicht, ihre Komfortzone zu verlassen und immer wieder im Bereich neuer Musik sich zu engagieren. Darüber unterhalten wir uns im Gespräch, ebenso wie ihr Interesse an dem Komponisten Paul Hindemith. Es geht um ihr Engagement als Lehrende an mehreren Musikhochschulen und es geht auch um die Privatperson Juliane Banse. Bevor ihr das Interview hört, genießt Arnold Schönbergs Lied Erwartung. 1899 vertonte Schönberg dieses Gedicht von Richard Dehmel und veröffentlichte es im Rahmen der Vier Lieder Opus 2. Die Aufnahme wurde mir wieder freundlicherweise von Südtirol in Konzert zur Verfügung gestellt. Dafür vielen Dank. Juliane Banse wird von Ben Kim am Klavier begleitet. Natürlich findet ihr auch das ganze Konzert in besagter Playliste im YouTube Kunstliedforum-Kanal. Jetzt genießt dieses Lied von Arnold Schönberg und anschließend das Gespräch mit der Sängerin. Ich wünsche euch dabei viel, viel Spaß.
Aus dem thank you.
Hallo Frau Banse.
Hallo, grüß Sie.
Wir haben Montagvormittag, später Montagvormittag. Gibt es für die Künstlerin Juliane Banse sowas wie einen typischen Montagmorgen?
Ja, in dem Sinne, dass ich ja noch ein Schulkind habe, die montagmorgens besonders schwierig aus dem Bett kommt. Und insofern, ja, ist der Montagmorgen immer sozusagen der, wo der Alltag wieder anfängt und man wieder in den Rhythmus kommen muss.
Und dann familiär geprägte Montagmorgen für
Genau,
die
wenn ich zu
nächste.
Hause bin, dann ist das sozusagen die Aufgabe des Montags.
Und was steht diese Woche beruflich an? Bühne, Unterricht, Proben, Reise?
Diese Woche ist sehr unterrichtsgeprägt. Ich bin die nächsten 2 Tage in Salzburg bei meinen Studenten und Ende der Woche in Madrid bei meinen Studenten. Und insofern ist das jetzt eine sehr intensive Unterrichtswoche.
Ich brauche Sie nicht ausführlich vorzustellen. Denn sie sind im Liedbereich, in der Oper und im Oratorium nicht wegzudenken. Wenn ich dieser Podcast-Folge einen Namen geben müsste, dann würde ich sagen Juliane Banse, Liedsängerin von Mo bis Mo, von Mozart bis Moderne. Und ich denke, das wird auch ein bisschen eine Rolle spielen in unserem Gespräch. Als erfahrene Sängerin und Sopranistin unterrichten Sie ja neben Ihrer Tätigkeit als Sängerin seit dem Wintersemester 2021 als Professorin am Mozarteum in Salzburg. Wie oft, wie häufig sind Sie da? Wie stark bindet Sie das?
Das bindet mich eigentlich wöchentlich. Die Studenten haben Anrecht auf 2 Unterrichtsstunden pro Woche mit dem Hauptfachlehrer. Wobei das natürlich in meinem eigenen Ermessen liegt, wie ich das aufteile. Natürlich ist es am ergiebigsten für die Studierenden, wenn ich wirklich regelmäßig jede Woche da bin, was ich auch größtenteils bin. Aber wenn ich natürlich dann mal auf Reisen bin für Konzerte oder Proben habe oder so, dann gebe ich das vor oder nach. Oder mal in den Semesterferien gibt es auch Wochen, die ich einfach als Ferien in dem Sinne ignoriere und dann eben trotzdem unterrichte und am Sonntag, dann kommt am Ende immer genug für alle dabei raus. So 2020 ging das los in Salzburg und das war ja Corona-Zeit und das war dann erstmal alles nur online und so weiter. Und insofern sind wir immer noch alle froh, wenn wir uns dann wirklich auch sehen können. Also Online-Unterricht versuche ich wirklich zu vermeiden.
Gibt es Dinge, die ein Unterricht am Mozarteum in Salzburg vom Unterricht an anderen Musikhochschulen unterscheiden?
Nein, also in der Sache des Gesangsunterrichtes nicht. Die Universitäten in Österreich haben ein leicht anderes Curriculum als die Musikhochschulen in Deutschland, was die Aufteilung eines Studiums angeht, was ein bisschen die Nebenfächer angeht oder so. Aber mein Bereich des Einzelunterrichtes, der ist vergleichbar. Da gibt es eigentlich keinen Unterschied.
Bei der nächsten Frage wird es für mich in der Aussprache etwas schwierig. Was hat Sie bewogen, darüber hinaus noch seit der Saison 23/24 eine Aufgabe als Professorin, und jetzt kommt's, der Cathedra de Canto Alfredo Kraus, Fundación Ramón Areces an der Escuela Superior de Música Reina Sofía in Madrid zu übernehmen?
Bravo, gratuliere, alles richtig. Genau, also diese Schule ist was ganz Besonderes. Diese Schule hat Paloma Oschi gegründet, weil sie fand, dass sozusagen die höhere musikalische Ausbildung in Spanien nicht gut genug ist, dass spanische junge Talente immer ins Ausland gehen müssen, um zu studieren. Und hat diese Schule gegründet, damals als Privatschule. Inzwischen ist sie staatlich anerkannt und auch unterstützt und man kann ganz normal im Bologna-Prozess Bachelor und Master studieren. Und die sind an mich herangetreten nach Corona, ob ich da diese Klasse übernehmen möchte. Was ich sehr, sehr gerne tue, es sind große Talente, die haben da ganz tolle Möglichkeiten des Studiums. Das System ist ein vollkommen anderes als bei uns und insofern geht das auch zu kombinieren, weil sozusagen es verschiedene Professoren sind, die für eine Klasse zuständig sind. Also ich bin sozusagen die Hauptprofessorin und ich bin einmal im Monat dort für einen Blockunterricht von 4 Tagen. Das geht dann ganz intensiv. Und dann gibt es eine Assistentin, die das gleiche Pensum macht und der Rest des Monats ist mit wechselnden Masterclasses ausgefüllt. Also da kommt zum Beispiel jetzt für meine Klasse Malcolm Martineau ganz regelmäßig vorbei. Es kommen Sänger, die gerade am Teatro Real singen, kommen für 2, 3-tägige Masterclasses und so weiter. Also das ist ein großer, vielfältiger Input, den die Studierenden da kriegen, was vielleicht für absolute Anfänger gar nicht so leicht ist, aber für Fortgeschrittene ist das absolut genial, ja, was die da alles mitnehmen können. Und insofern habe ich mich dieser Herausforderung gerne gestellt, weil das noch mal so ganz was anderes ist, so im Team und sind andere, ja, andere Voraussetzungen und insofern, und da das zeitlich überschaubar ist, geht das ganz gut.
Was mich besonders interessiert, wie prägt oder beeinflusst Ihre Tätigkeit als Lehrende Ihre künstlerische Tätigkeit als Sängerin?
Also das ist das, was ich ganz klar spüre und was mir auch alle Kollegen und Kolleginnen bestätigen, die unterrichten, während sie noch aktiv auch auf der Bühne stehen, ist, man wird natürlich logischerweise bewusster bei dem, was man tut, weil wenn man es immer allen anderen erzählt und immer von allen anderen verlangt, dann hinterfragt man auch mal sich selber. Und ich glaube, dass ich besser singe, seit ich unterrichte. Weil viele Dinge, die man so im Automatismus hat, weil man sie einfach schon Jahrzehnte tut und weil die Stimme auch weiß und der Körper ungefähr weiß, was er tun soll, die sind so eingespielt. Aber wenn man sie sich nochmal wieder bewusst macht, weil man sie formulieren muss für die Studierenden, weil man sie erklären muss, weil man Bilder finden muss für das, was man meint und was man denen beibringen möchte, dann nützt einem das natürlich auch selber wieder. Und wenn man nächstes Mal wieder selber dasteht und übt, denkt man sich, okay, jetzt mal sehen, ob ich das auch wirklich, was ich da predige.
Wenn Sie an den Beginn Ihrer Liedkarriere denken, erinnert sie sich noch an Ihren ersten kompletten Liederabend?
Also vielleicht nicht an den allerersten, aber einer der ersten, die wirklich richtig wichtig waren und richtig groß waren, war mein Einspringen bei der Schubertiade in Hohenems. Damals hatte Lucia Popp abgesagt. Und ich durfte einspringen. Und das war ein bisschen so eine Feuertaufe. Das weiß ich noch ziemlich genau. Da kriegte ich im Vorfeld sehr gemischte Kommentare. So, die eine Seite war so, oh, ganz toll und das ist doch super und das wirst du rocken und es wird ganz toll. Und die anderen so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und ausgerechnet da und so früh und willst du dich dem wirklich aussetzen und so. Also es war interessant. Aber hat zum Glück geklappt und bin ja dann auch über 20 Jahre immer wieder eingeladen worden, zum Glück.
Ja. Mit eigenem Liedprogramm dann oder haben Sie teilweise das Programm, das Lucia Pop singen sollte, übernommen?
Das kann ich Ihnen nicht mehr sagen. Ich glaube, es war
Okay.
ein altes Programm.
Und wenn Sie jetzt heute Programme zusammenstellen, wie haben sich die Parameter geändert in der Zusammenstellung von Liedrezitals?
Also ich muss sagen, dass tatsächlich zunehmend von den Veranstaltern Wünsche kommen. Sei es, dass die Saison ein bestimmtes Thema hat oder dass die dezidiert bei der Anfrage schon sagen, wir hätten gerne ein Schubert-Programm oder ein Romantikprogramm oder irgendwie so. Das kann ich mich nicht erinnern, dass das vor 20 Jahren so war. Abgesehen davon versuche ich jetzt aus rein logistischen Gründen auch jetzt, wenn ich, sagen wir mal, 5 Liederabende im Jahr habe, nicht 5 verschiedene Programme dafür einzustudieren, sondern mich auf Dinge zu konzentrieren und die dann möglichst mehrfach zu singen. Das heißt, in dem Sinne biete ich das dann auch an. Da werden immer wieder Variationen dann sagen, ja, dieses Lied hatten wir aber nun gerade schon beim letzten Mal oder keine Ahnung, Winterreise wollen wir nur von einem Mann hören oder es gibt dann immer irgendwie, irgendwo trifft man sich immer auf der Hälfte, aber diese thematische Ausrichtung, das von Veranstalterseite, das glaube ich, hat tatsächlich zugenommen.
Und wie hat sich Ihr Zugang zum Lied insgesamt über die Jahrzehnte hinweg verändert? War das von vornherein der Schwerpunkt, der später war, oder hat sich das entwickelt? Oder war
Na,
das
ich meine
zuerst
jetzt
da?
vom Repertoire her, meinen Sie jetzt, die Schwerpunkte, die entwickeln sich natürlich, ändern sich ein bisschen mit der stimmlichen Entwicklung. Also natürlich singt man am Anfang einer Karriere, wenn die Stimme jung und leicht und vielleicht auch noch nicht so dramatisch belastbar ist, singt man vielleicht andere Dinge als jetzt gegen Ende, wo die Stimme einfach voll belastbar ist und man dann auch gerne Dinge einfach mal ausprobiert, die man sich vielleicht am Anfang nicht getraut hat. Also sagen wir mal, so ein Mozart-Debussy-Abend oder sowas, das würde ich nicht mehr machen. Jetzt ist es eher Brahms, Mahler, Korngold, irgendwie sowas. Oder eben die Moderne oder so. Also da natürlich tastet man sich da so vor im Repertoire. Und dann gibt es Lieblinge, die behält man bei über die Jahrzehnte und andere Dinge sagt man sich, okay, das muss jetzt nicht mehr sein und so. Aber es ist jetzt vom Schwerpunkt her, also sagen wir mal so, es ist keine Planung, es ist sowas, was sich ein bisschen ergibt.
Wann war für Sie der Punkt erreicht, wo Sie gesagt haben, ich singe die Winterreise? Sie haben es eben schon mal angesprochen, dass sie zum Repertoire gehört. Und es ist ja noch immer keine Selbstverständlichkeit, dass eine Frau die Winterreise singt.
Ja, und ich habe auch lange die Meinung vertreten, das muss ich jetzt nicht auch noch machen. Es gibt so viele Leute, die das sehr gut machen, Männer wie Frauen. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich was noch was Neues dazu beizutragen oder was Neues dazu zu sagen habe und habe eigentlich immer das so beiseite gelassen. Und dann kam eben dieser Moment, wo der Tänzer und der Choreograf auf mich zukamen und sagten, wir wollen eine getanzte Winterreise machen. Wir wollen, da wir einen männlichen Tänzer haben, eine weibliche Sängerin, hättest du Lust? Und dann, da ich ja einen tänzerischen Hintergrund habe, habe ich gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht meine Art der Winterreise. Das ist jetzt vielleicht der Moment, wo ich eine Winterreise machen kann, die nur ich mache und die nicht einfach noch eine ist, in der Sammlung. Und das war tatsächlich 2017, glaube ich, oder 16 oder so, dass wir angefangen haben, daran zu arbeiten. Es ist eine unglaublich beglückende Geschichte. Wir führen das nach wie vor auf, wird auch immer wieder sozusagen angefragt und bin total dankbar, dass ich so meinen Zugang auch gefunden habe und so meine persönliche Winterreise auch gefunden habe. Inzwischen singe ich sie auch pur, quasi, ohne Tanz. Aber sozusagen die Tür, die sich da aufgemacht hat, die kam über diese choreografierte Version.
Sie kamen über die Seitentür des Tanzes
Ja,
herein.
genau.
Ich durfte eine dieser Aufführungen damals erleben. Das war, wenn ich mich recht entsinne, in Stuttgart im Wilhelma-Theater.
Ja, richtig.
Pianist Alexander Krichl, kann das sein? Ja,
genau.
okay. Hat mich sehr fasziniert. Und jetzt sagte sie eben schon, dass sie zwischen Tanz und Gesang stehen. Ich habe so in einem Interview von Ihnen schon mal erfahren, dass es für Sie durchaus irgendwann auch mal eine Entscheidung war, bewusst nicht in den Tanz zu gehen, sondern in den Gesang. Jetzt hat ja beides so was sehr von Disziplin geprägt, beides. Passt es von daher sehr gut in der Ergänzung?
Also ich muss sagen, dass mir diese Disziplin, die ich beim Ballett gelernt habe, dass die mir in dem Beruf tatsächlich wirklich geholfen hat oder hilft. Also ich stelle gerade auch bei Studierenden fest, dass so dieses, was ja in vielerlei Hinsicht auch was Gutes ist, dass man morgens aufsteht und sich erstmal überlegt, wie geht's mir denn heute? Und ja, so dieses, das ist einfach in vielerlei Hinsicht kontraproduktiv, ja. Und ich habe einfach beim Tanz gelernt, das wird gemacht, es wird geliefert, es wird gearbeitet und mal geht's leichter, mal geht's schwerer und trotzdem macht man's. Und das ist für den Sängerberuf durchaus auch hilfreich, weil es ist noch nicht mal das Singen selber, aber das Reisen, das Schlafen in schlechten Betten, das irgendwie, ja, es gibt so viele Dinge, ja, persönliche Kontakte, Freundschaften, Familie, es sind so viele Aspekte, die man unter einen Hut kriegen muss und die unter anderem mal dann auch zu kurz kommen oder so. Und man muss da so eine gewisse, ja, Disziplin haben, um das alles irgendwie zu jonglieren. Und das glaube ich schon, dass ich das gelernt habe und wenn es links und rechts zwickt, dann kann man es trotzdem noch. Und ja, und das stelle ich fest, dass das ein Aspekt des Berufs ist, den viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Ja, dass das einfach auch mal Überwindung ist und dass man auch einfach mal durchziehen muss. Ja.
Und die eigene Tagesbefindlichkeit an der Garderobe abgibt.
So ist es.
Ja.
Genau.
Stand denn auch mal im Raum, die Winterreise auf CD zu veröffentlichen?
Das ist ehrlich gesagt kurz davor, dass wir haben die aufgenommen. Das hat sich leider hingezogen jetzt, der Prozess der Veröffentlichung. Aber es könnte sein, dass es noch Ende dieses Jahres klappt.
Ah, das wäre ja
Da ist
toll.
das eine Aufnahme bei ECM mit Martin Helmchen am Klavier. Und ja, also drücken Sie mit uns die Daumen, dass das jetzt rauskommt.
Das wäre ja dann Ihre erste reine Schubert-CD, oder?
Ja, also ja, stimmt. Also meine erste eigene. Also ich bin ja bei dieser Schubert-Compilation da von Graham
Ja.
Johnson auch mit drauf, aber das sind ja nicht meine CDs in dem Sinne. Insofern haben Sie recht, ja.
Jetzt haben Sie gerade mit Martin Helmchen mir einen sehr schönen Übergang geliefert zu einem anderen Thema, das mich sehr interessiert. Unter den Veröffentlichungen von Ihnen finden sich zwei CDs mit Werken von Paul Hindemith.
Hi.
Und drei?
Genau.
Also
Mal gucken, welche zwei Sie kennen, dann sage ich Ihnen
ich habe sie leider gerade nicht da liegen. Also natürlich das Marienleben, ja. Und
und es gibt eine
eine
andere.
CD, die heißt nur Paul Hindemith Lieder.
Genau, das ist bei Orfeo, das ist mit Axel
Ja,
Baum im Klavier,
genau.
ein Teil einer Gesamtaufnahme. Und dann gibt es aber noch einen Mitschnitt von der Oper Cardillac mit dem Münchner Rundfunkorchester. Das ist auch eine sehr schöne Aufnahme geworden. Ja.
Ich muss ab und zu mal das Brett vom Kopf wegnehmen, auf dem Kunstlied steht.
Genau. Gibt auch
Ja,
noch was
es gibt da
anderes.
noch was anderes, genau.
Cardillac ist tatsächlich auch was, was mir sehr am Herzen liegt, weil da habe ich auch eine Produktion an der Wiener Staatsoper gemacht. Und ich finde das eine ganz tolle Oper und die eigentlich viel zu selten aufgeführt wird. Insofern bin ich ganz froh, dass dann das Rundfunkorchester diese konzertante Aufführung damals gemacht hat und das auch mitgeschnitten hat.
Dann wird es auch eine Oper sein, mit der ich mich beschäftigen werde.
Das tun Sie mal,
Jetzt
da
haben wir
sind
heute
Sie.
den 17. November. In 6 Tagen erhalten Sie den Paul-Hindemith-Preis der Stadt Hanau, der Stadt, in der der Komponist geboren wurde. Was bedeutet der Preis für Sie und was verbindet Sie mit Paul Hindemith?
Also der Preis ist natürlich eine unglaublich große Ehre. Ich bin wirklich, ich war geflasht, als ich diese Nachricht bekam. Und es ist besonders schön deswegen, weil man ja nicht wusste, dass man im Rennen war. Also das sind irgendwie die besten Preise, wenn man gar nicht weiß, dass man unter Beobachtung steht und dass die Leute das überlegen und dann plötzlich kommt diese Eröffnung. Ich war immer jemand, der Wettbewerben gegenüber eher skeptisch war und ich bin auch nicht der Typ nie gewesen, so dieses sich Messens und so dieses sportlichen Wettkampfs im Gesang jetzt. Und wenn dann man trotzdem einen Preis kriegt, ohne dass man in den Wettkampf bewusst gegangen ist, dann ist das natürlich umso besser. Und jetzt im Fall von Hindemith freut es mich ganz, ganz besonders, weil ich habe es jedes Mal, wenn ich mich mit Hindemith beschäftigt habe, einfach geliebt. Ich fand das faszinierend, diese Mischung aus Humor, aus unglaublich tollem Handwerk, kompositorischem Handwerk und diesen Stoffen, mit denen er sich befasst hat, also gerade das Marienleben, was er ja nun zweimal intensiv bearbeitet hat. Und ich habe witzigerweise schon in der Schule habe ich eine Arbeit geschrieben über das Vorspiel der anderen Hindemith-Oper, Matthis der Maler. Also es hat mich damals schon irgendwie fasziniert und dann eben stand ich bei Cardillac selber in der Oper auf der Bühne und dann diese vielen Lieder, die so unterschiedlich sind, die von absolut ernsthaften, fast depressiven Stimmungen zwischendurch zu absoluten Spaßliedern einfach alles beinhalten. Ich fand es immer, und dann, wenn man seine Tagebücher liest und merkt, was für ein umfassend gebildeter und humorvoller und witziger Typ der war und dann mit beiden Beinen auf der Erde stand und trotzdem solche Musik geschrieben hat, das ist einfach, ich fand es eine faszinierende Persönlichkeit und wenn ich jetzt sozusagen damit geehrt werde mit diesem Preis, dann ist das einfach die Krönung. Das ist ganz toll.
Erstmal herzlichen Glückwunsch, auch wenn Sie
Ja,
ihn noch nicht in
danke.
Händen haben. Es
Ja,
kommt
danke.
erst. Ne? Jetzt sagt es eben schon, Paul Hindemith hat ja das Marienleben, diese Gedichte von Rainer Maria Rilke, Anfang der 20er Jahre vertont. Und hat sie dann über lange Zeit hinweg immer wieder überarbeitet. Ich habe ein Zitat gefunden, da hat er geschrieben, da hat er gesagt, manche Lieder sind bis zu 5-mal in voneinander gänzlich verschiedener Form geschrieben worden. Andere, obwohl sie ungefähr die alten Umrisse beinhalten, hatten sich mehr als 20-maliges Umändern einzelner Stellen gefallen lassen müssen. Was hat
Ja.
sie bewogen, die erste Fassung zu nehmen? Sie haben auch die spätere Fassung meines Wissens gesungen.
Ja, ganz früher mal, ja. Aber als ich dann, also ich kannte zuerst die zweite Fassung, weil die ist ja wesentlich bekannter, die wird wesentlich öfter gemacht. Und als ich dann aber die erste kennengelernt habe, habe ich gedacht, wieso hat er das denn gemacht? Also natürlich, die Pianisten fürchten diese erste Fassung, weil sie einfach unglaublich kompliziert und sehr schwer zu spielen ist und sehr sozusagen nicht nett den Pianisten gegenüber und komponiert ist. Aber ich finde die erste Fassung tatsächlich in ihrer Kompliziertheit und in ihrer teilweise auch uferlosen Länge der einzelnen Lieder, ich finde die so viel spannender und so viel tiefer auch. Also für mich gab es dann wirklich keine Frage mehr. Ich weiß tatsächlich nicht. Gut, ich glaube, er wollte es spielbarer, er wollte es aufführbarer machen. Vielleicht haben die Leute auch gesagt, es ist zu lang oder was, oder eben zu sperrig, zu unzugänglich. Aber ich finde die erste Fassung einfach sehr, sehr viel reicher und deswegen bin ich dabei auch geblieben.
Sie ist nicht gefällig, die erste Fassung,
Ist
denke
überhaupt
ich
nicht
mal.
gefällig. Nein, nein, die ist wirklich nicht gefällig. Da muss man sich drauf einlassen. Ich meine, die Texte an sich, die Rilke-Texte sind ja schon schwer, auch wenn man sie liest ohne Musik. Und Hindemith hat teilweise die Texte wirklich so in die Länge gezogen, dass man wirklich sehr genau sich konzentrieren muss, um manchmal auch dem Sinn zu folgen. Wir haben es dann in den Konzerten öfter so gemacht, dass wir einen Sprecher dabei hatten, einen Schauspieler, der immer zuerst das Gedicht gelesen hat und dann haben wir das entsprechende Lied gesungen. Und das war dann ganz toll, weil das hat den Zuhörern, wie ich gehört habe, wirklich geholfen, auch diese Sprachmusik, diesen Reichtum der Sprache erstmal genießen zu können und dann quasi die Umsetzung von Hindemith. Aber es ist wirklich ein, es ist ein, es ist ein, wie sagt der Bayer, ein Trumm dieses Stücks. Es ist das Stück in der Landschaft, das muss man bearbeiten.
So wie Sie es eben geschildert haben, mit dem Sprecher habe ich es einmal erlebt mit Christiane Karg in Feuchtwangen in der Kirche. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wer der Pianist war, muss ich passen.
Aber war Lise Klahn, weil die haben das öfter miteinander gemacht. Lise Klahn wird mich jetzt auch begleiten bei der Preisverleihung.
Ach schön.
Ja, ist auch ein Hindemith-Fan.
Was ich jetzt an diese Interpretation des Marienlebens als Frage anschließt und mich eigentlich immer interessiert, muss eine Sängerin oder ein Sänger religiös sein, um sich biblischen Themen im Lied oder im Oratorium glaubhaft widmen zu können?
Nein, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube, man muss sich mit den Sachen auseinandersetzen. Man muss die Texte lesen. Man muss sich, glaube ich, vor allem damit auseinandersetzen, was der Komponist damit gemacht hat. Ob der Komponist sozusagen das aus religiösen Beweggründen sozusagen komponiert hat, ob er das historisch gesehen hat, ob er das einfach nur betrachtend gesehen hat. Ich glaube, das sagt einem dann schon alles. Und man ist ja in dem Sinne Sachwalter des Komponisten. Und das wissen Sie, das ist so, das hab ich tatsächlich gesagt bekommen, wenn man Frauenliebe und Leben singt, ohne dass der Mann gestorben ist, dann kann man sich da nicht reinfühlen. Ich finde, das ist eigentlich. Dazu sind wir Künstler, dazu sind wir Musiker, um genau das zu können. Ich meine, ja, wir spielen Mörder, Huren, was auch immer, alles auf der Bühne. Das ist ja genau das, was wir können müssen, uns in eine Denkweise, in eine Fühlweise, in Persönlichkeiten, Emotionen hineinversetzen zu können. Und eben auch eventuell in einen Glauben hineinversetzen zu können, falls er nicht unser eigener ist. Und die Intentionen des Komponisten, was er mit diesen religiösen Texten will, möglichst gut darzustellen. Ja, das ist, glaube ich, wirklich eine grundsätzliche Sache, des Musikerseins und des Sängerseins natürlich ganz besonders, weil wir natürlich die Texte haben, die Instrumentalisten nun nicht unbedingt haben.
Das heißt, Ihre Aufgabe ist es eigentlich, den Eindruck von Authentizität durch Ihr künstlerisches Können herzustellen.
Ja. Und natürlich wird das variieren, inwieweit sich das mit meinem eigenen Leben und mit meiner eigenen Glaubenswelt, Gefühlswelt, Persönlichkeit überschneidet. Ja, es wird manche Dinge geben, die sind mir näher und andere, die sind mir entfernter. Und dann muss ich mich halt umso mehr da hineinknien, um zu versuchen, der Sache gerecht zu werden.
Hindemith hat ja zu seiner Zeit, galt zu seiner Zeit als zeitgenössischer Komponist, der auch mit Hörgewohnheiten damals gebrochen hat, der auch nicht ganz unumstritten war, abgesehen von der schweren Zeit im Dritten Reich mit Exil, der aber auch wirklich von seinen Kompositionen her Neuland zum Teil betreten hat. Sie wage sich immer wieder in das zeitgenössische Lied vor. Da gibt's Karl Amadeus Hartmann, Wolfgang Riem, Aribert Reimann, man könnte die Liste, glaube ich, fortsetzen, wenn man in die Oper geht, sehr stark mit Heinz Holliger. Wie unterscheiden sich die Anforderungen an Sie als Sängerin, ob Sie die Dichterliebe von Schumann singen oder einen Liedzyklus von Karl Amadeus Hartmann?
Ich glaube, das ist vor allem eins, was gleichzeitig ein Vorteil und ein Nachteil sein kann, dass es eigentlich keine oder wenig Referenzen gibt. Dass es eigentlich Vorbilder, ja, also Dichterliebe kann man vielleicht 50 Aufnahmen irgendwie finden. Karl Amadeus Hartmann vielleicht zwei. Bei Reimann, Riem und Trojan und da wird es dann schon, vor allem wenn es gerade neu geschrieben wurde, ist man komplett auf sich allein gestellt, was natürlich erstmal vielleicht ein bisschen erschreckend ist, aber was einem natürlich auch gleichzeitig die Freiheit gibt, einfach wirklich seine persönliche Version zu finden, ohne sich anzulehnen, selbst wenn es unbewusst ist, an Hörgewohnheiten. Und der andere Vorteil ist natürlich tatsächlich der direkte Austausch mit dem Komponisten. Was ich unglaublich genieße immer, ist dieses Miteinander oder dieses Fragen können, dieses in der Lage sein, anzurufen und zu sagen, wie meinst du denn das? Oder wie hättest du es denn gerne? Oder wie hast du dir das denn vorgestellt? Und da gehen die Komponisten ja sehr unterschiedlich damit um. Also es gibt Komponisten, die eine ganz, ganz klare Vorstellung haben, die und die auch wirklich befolgt sehen wollen. Also Kurtak ist da sozusagen, glaube ich, das extremste Beispiel, der, solange er das gesundheitlich noch konnte, tatsächlich wirklich in der Welt rumgefahren ist, um möglichst viele Interpreten vorher zu coachen, bevor sie seine Stücke spielen. Und da gab es auch kein Vertun. Also es gab seine Sicht und die war die maßgebliche. Und eigentlich hat es ihm auch niemand, glaube ich, so richtig recht gemacht. Und dann gibt es das andere Extrem, das ist immer meine Lieblingsgeschichte. Ich habe ein Stück mit Streichquartett von Wolfgang Riem gesungen und aufgenommen und habe ihn angerufen und gesagt, du musst mir da mal helfen. Wie denkst du dir denn das und diese Angabe da und da und wie hast du das gemeint und wie soll ich denn das machen und so? Und dann sagt er, hat er lange überlegt und hat gesagt, na ja, also du machst das schon. Und das war natürlich in dem Moment nicht hilfreich und gleichzeitig natürlich doch, weil das natürlich ein unglaublicher Vertrauensbonus ist, auch von einem Komponisten, der irgendwie sagt, ich vertraue einfach darauf, dass es für mein Stück verschiedene Versionen gibt, dass jeder Interpret da seinen eigenen Weg findet und sozusagen mein Werk ist jetzt in der Welt draußen und da müssen jetzt die Interpreten damit machen, was sie für richtig halten. Und in diesem Spektrum bewegt sich das, ja, und ich habe das Glück gehabt, dass ich wirklich mit vielen Komponisten auch wirklich im direkten Kontakt war. Sie haben Holliger angesprochen, mit dem ich ja wirklich viel, viel zusammenarbeite und Manfred Trojan, von dem ich seine neue Oper in die letzten 2 Jahre gesungen habe und so weiter. Das ist was ganz, ganz Tolles. Die zeitgenössische Komposition geht natürlich mit der Stimme ein bisschen anders um als die Romantiker. Da sind doch manchmal ungewohnte Gymnastiken irgendwie gefragt, die wir vielleicht nicht so gewöhnt sind. Auch Geräuscheffekte, die wir vielleicht aus dem klassisch-romantischen Repertoire nicht gelernt haben. Aber ich finde das alles eine Erweiterung des Horizonts, solange es eben nicht gegen das Instrument geht, sozusagen. Also solange ich meine Stimme nicht artfremd benutzen muss. Finde ich das alles absolut spannend und bringt einen aus seiner Komfortzone und kann einen eigentlich immer nur bereichern.
Gibt es für Sie Grenzen der Moderne? Also haben Sie schon mal ein Stück zurückgewiesen, weil die Szene zu experimentell war?
Nein, ist mir nicht passiert. Ich glaube, dass auch Komponisten, wenn sie wirklich so komplett experimentelle Dinge schreiben, haben Sie, glaube ich, oft schon einen Interpreten oder eine Interpretin auch im Kopf. Es gibt ja nun wirklich Kolleginnen und Kollegen, die da unwahrscheinlich virtuos unterwegs sind, die sich ganz darauf spezialisiert haben. Salome Kammer, Sarah Maria Sun, diese Leute, die wirklich sich da wie Fische im Wasser fühlen in dem Repertoire und auch diese Fertigkeiten auch so perfektioniert haben, dass, glaube ich, doch einige Komponisten dann schon wissen, ich schreibt das für die oder die Stimme und dann kommt das gar nicht an mich heran. Ich habe zwar viel zeitgenössische Musik gemacht, aber ich bin ja nicht in dem Sinne drauf spezialisiert.
Sie haben eine CD rausgebracht, die mir sehr wichtig ist, die heißt Tief in der Nacht. Da bewegen Sie sich zum Teil in diesem Zwischenzeitraum zwischen Romantik und zeitgenössischer Kunst mit Alban Berg sehr stark und mit Karl Amadeus Hartmann mit seinem, ich glaube, drei Lieder sind es, drei Teile Lamento. Durch ihn habe ich den Dichter Andreas Gryphius kennengelernt, der mich sehr fasziniert. Jetzt sind auf dieser CD Tief in der Nacht beide Versionen von Alban Bergs Schließe mir die Augen beide drauf. Wenn Sie sich entscheiden müssten, eine dieser Versionen spontan zu singen, welche würde Sie denn nehmen?
Oh Gott,
Die eine
Sie.
noch spätromantisch, die andere schon in Zwölftontechnik, die mit Hörgewohnheiten bricht.
Ja. Da kann ich mich ehrlich gesagt nicht entscheiden. Deswegen haben wir ja auch beide drauf auf der CD, weil das eben so spannend ist, auch die Entwicklung eines Komponisten an so Beispielen auch plastisch zu machen. Was für ein Weg diese Menschen, die in dieser Zeit komponiert haben, bei Webern ist es ja ähnlich, gegangen sind, um ihre eigene Tonsprache zu finden. Also insofern kann ich Ihnen die Frage nicht beantworten. Ich glaube, je nach Kontext, je nach Absicht, je nach Hintergrund würde ich dann die eine oder die andere nehmen.
Einer der Komponisten, die in Ihrem Repertoire eine relativ große Rolle spielt, ist Johannes Brahms. Was reizt Sie besonders an diesem Komponisten?
Johannes Brahms hat sich immer total nah angefühlt. Johannes Brahms habe ich immer, konnte ich, hat mich immer berührt, hat mich immer erreicht. Ich habe in meinen frühesten Sängerjahren immer schon Brahms-Lieder gesungen, auch als ich es noch nicht konnte. Und ob das dann später das Requiem war oder eben viele, viele Lieder oder jetzt eben als Erweiterung meines Repertoires in den letzten paar Jahren auch die vier ernsten Gesänge. Das war immer was, was mir nah war, war immer was, wo ich total mich hinein versetzen konnte, hineinlegen konnte, auch emotional. Insofern war das was keine große Arbeit erforderte, da den Zugang zu finden.
Ich habe noch eine andere Vermutung. Bei Brahms wird man sehr gut fündig, wenn es um mehrstimmige Lieder geht. Sie haben
Also
mit
total
Olaf Baer,
richtig.
mit Andreas Schmidt, mit Brigitte Fassbaender gesungen. Und könnte das auch mit ein Grund für die Faszination für Johannes Brahms sein?
Ja, das hat jetzt, glaube ich, nur am Rande mit Johannes Brahms zu tun, sondern einfach mit der Tatsache des Zusammensingens. Und das ist ja nun für uns Sänger, die wir so oft Einzelkämpfer sind, unsere Möglichkeit, mal Kammermusik zu machen und unsere Möglichkeit, mal in der großen Gruppe aktiv zu sein, was ich immer unglaublich genossen habe. Und deswegen, wenn irgendwie die Möglichkeit war, jetzt Liebesliederwalzer oder die anderen Quartette oder auch die Ensembles von Rossini oder Gustav Jänner oder was es dann ist, Schubert-Quartette. Wir haben viele, viele Ensembleabende gemacht mit Schubert-Ensembles. Das habe ich immer ganz, ganz besonders genossen.
Okay, wir kommen jetzt langsam zum Abschluss des Gesprächs. Gibt es Komponisten oder Werke, denen Sie sich noch bewusst zuwenden wollen? Sie haben schon eine relativ lange Karriere hinter sich. Gibt es da noch Dinge, wo Sie sagen, das wäre es noch im Liedbereich?
Im Liedbereich, glaube ich, bin ich da einfach total offen für das, was kommt. Es gibt immer wieder neue Dinge zu entdecken, auch innerhalb der Komponisten, die man schon meint zu kennen. Und das ist, finde ich, immer spannend, wenn man dann mit einem Pianisten zusammen ein Programm erarbeitet, dass dann doch immer noch Dinge kommen, an die man vielleicht nicht gedacht hat. Ich habe neulich ein Liederabend gemacht, wo dann plötzlich ganz viel Zemlinsky drin war, wo von dem ich noch gar nicht so wahnsinnig viel gemacht hatte. Oder auch die Dinge, die Korngold geschrieben hat, als er dann nachher in Amerika war, die so ganz anders klingen als das, was er vor der Auswanderung gemacht hat. Und lauter solche Sachen. Also da begegnen einem immer wieder neue Dinge. Und da lasse ich es auf mich zukommen und lasse mich immer wieder inspirieren im Gespräch und versuche da immer wieder neue Dinge.
Welche Musik hören Sie denn selbst, wenn Sie nicht arbeiten?
Tatsächlich ist das so ein bisschen zufällig. Meistens hat meine Tochter da irgendeine Playlist von Dingen, die sie gerade ganz besonders liebt. Das sind meistens die Dinge, die sie im Jugendorchester gerade spielt. Die hören wir dann sozusagen alle, was ja auch nichts Schlimmes ist. Tatsächlich höre ich, wenn ich nicht arbeite, wenn ich mich nicht auf irgendwas vorbereiten muss oder wenn ich ja nichts kennenlernen muss oder was, höre ich tatsächlich wenig Gesang, muss ich zugeben. Weil das immer gleich so ein Arbeitsschalter umlegt.
Arbeitsmodus, ja.
Ja, genau. Und man dann doch nicht sich beherrschen kann, zu analysieren, zu evaluieren, zu überlegen, wie ist das jetzt, wer ist das jetzt, was ist das jetzt? Und da höre ich dann lieber vielleicht ein Klavierkonzert oder eine Symphonie oder Jazz oder keine Ahnung, was so ist.
Jetzt habe ich mir zur Angewohnheit gemacht, am Ende eines solchen Gesprächs dem Interviewpartner, der Partnerin, ein paar Stichworte zuzuwerfen, wo sie einfach kurz antworten können, die einen Bezug zu ihnen haben. Ich fange mal an mit dem Festival International de Música de Marvao.
Ja, das ist ein Festival, was mein Mann und ich zusammen gegründet haben vor über 10 Jahren aus einer Idee heraus. Ich sage jetzt nicht Schnapsidee, aber wirklich in einem wunderschönen Ort, weit weg von allem. Und wir haben einfach mal angefangen, ein paar Konzerte zu machen. Inzwischen ist es das größte Klassik-Festival in Portugal, geht über 10 Tage und mit hochkarätigen Musikern und das ist ein ganz, ganz schönes, sagen wir mal, Hobby in Anführungszeichen, weil es tatsächlich viel Arbeit ist, aber auch eine sehr schöne Sache.
Sie haben ihn eben schon angesprochen, Christoph Poppen.
Ja, ist seit über 30 Jahren mein Ehemann. Wir haben zusammen 3 wunderbare Kinder und ja, er ist Geiger, Dirigent, Organisator, immer aktiv und ja.
Gemeinsame Auftritte sind dann eher positiv belegt oder eher schwierig?
Nein, in unserem Fall tatsächlich positiv belegt. Also dieses Klischee von sich auf der Bühne streitenden Ehepaaren, das haben wir tatsächlich zum Glück noch nie gemacht. Wir können sehr gut zusammenarbeiten. Wir können dann eben tatsächlich in so einen Arbeitsmodus wechseln, der sehr gut funktioniert. Ich war jetzt gerade wieder bei ihm. Er ist Chefdirigent in Hongkong und da haben wir gerade auch wieder zusammengearbeitet. Also das funktioniert zum Glück sehr gut.
Charles Cuclin.
Charles Cuclin war eine große Entdeckung, zu der mir Heinz Holliger tatsächlich verholfen hat damals. Er hatte ein Aufnahmeprojekt mit dem SWR-Orchester und dann gibt es wirklich 2 CDs von wirklich fantastischen Orchesterliedern, die es natürlich auch mit Klavier gibt. Ein wunderbarer Komponist, der viel zu selten gespielt wird.
Und wer hat sie auf Heinrich Sutermeister gebracht?
Heinrich Sutermeister kannte ich, weil ich bin ja in der Schweiz aufgewachsen und damals wurde schon ab und zu Heinrich Sutermeister aufgeführt und meine damalige Gesangslehrerin, als ich noch in der Schule war, hat mir auch eine Arie damals aufgegeben zu singen und Dann kam eben Rainer Held auf mich zu, der Dirigent, der diese Aufnahme plante und also, kennen Sie eigentlich Sutermeister? Und da konnte ich ganz stolz sagen, ja, natürlich. Und dann habe ich diese Stücke kennengelernt mit ihm zusammen, die ich tatsächlich noch nicht konnte. Und das war auch wieder also erstaunlich und faszinierend. Ich finde es immer spannend, sich da wirklich in solche neuen Welten hinein zu tigern für eine Weile.
Und wie unendlich dieser Fundus an Kunstliedern ist.
Ja, absolut.
Ja.
Und doch wird immer nur so eine kleine Tranche davon irgendwie immer wieder
Ja.
gemacht, ja.
Ganz andere Facette Ihres Repertoires, Cole Porter.
Ja, Cole Porter war, das war so ein lang gehegter Wunsch von mir. Es ist natürlich immer so ein bisschen heißes Eisen, wenn man als klassisch ausgebildeter Sänger in dieses Genre hineingeht. Ich fand immer, Cole Porter ist eigentlich derjenige, wo man das noch am ehesten machen kann mit einer klassisch ausgebildeten Stimme, das zu singen. Und habe immer mal in verschiedenen Konstellationen versucht, das an den Mann und die Frau zu bringen. Und dann hat damals Benedikt Fohr in Saarbrücken, als er von der Deutschen Radiophilharmonie noch Manager war, gesagt, so, jetzt machen wir das hier mal. Und das war ein großes Glück, hat wahnsinnigen Spaß gemacht. Und ja, war ein kleiner Ausflug.
Letztes Stichwort, das habe ich heute Morgen erst aufgeschrieben, als ich in YouTube eine Aufnahme von Ihnen gefunden habe. Manuel Fischer-Dieskau.
Manuel Fischer-Dieskau ist der Vetter meines Mannes und wir sind deswegen natürlich mit der ganzen Familie Fischer-Dieskau in engem Kontakt. Und ich habe damals als Studentin noch, als ich natürlich meinen Mann noch nicht kannte, Herrn Fischer-Dieskau Vater, Dietrich Fischer-Dieskau kennengelernt und auch bei ihm Unterricht bekommen ein paar Mal. Und dann kam sozusagen diese familiäre Verbindung um die Ecke dann später und Manuel Fischer-Dieskau ist ein ganz, ganz toller Cellist und komponiert auch und wir sind in engem Kontakt. Das ist eine große Freundschaft und er war auch schon bei besagtem Festival in Portugal bei uns und ja, gehört zur Familie.
Letzte Frage, bevor wir am Ende sind. Wir sind ja kurz vor Weihnachten. Wenn Sie drei Lieder zusammenstellen sollten für ein Weihnachtsprogramm, das Sie singen, welche drei wären denn das?
Oh, in welchem Rahmen soll das Weihnachtsprogramm denn
Sie,
sein?
die Familie bittet, erweiterte Familienrahmen bittet Sie mit Klavierbegleitung drei klassische Weihnachtslieder zu singen.
Okay, dann am liebsten das eine Brahms-Lied mit Bratsche, wo Josef lieber Josef meint, verarbeitet ist. Da würde ich mir dann meinen Sohn dazu nehmen, der die Bratsche spielt. Und dann würde ich vielleicht aus dem Marienleben die Geburt Christi nehmen. Und als Schluss, It's beginning to look a lot like Christmas.
Frau Banzi, ich bedanke mich bei Ihnen für ein ganz arg interessantes, humorvolles, schönes Gespräch.
Ich danke Ihnen auch. Schön, dass ich dabei sein konnte.
Ich bin einfach fasziniert, was für eine musikalische Bandbreite Juliane Banse abbildet. Ich würde mich freuen, wenn viele Zuhörende neugierig geworden sind auf Hindemiths Marienleben, auf das Lamento von Karl Amadeus Hartmann oder andere Kompositionen aus der Zeit der Moderne und darüber hinaus. Bevor wir diese Podcast-Folge mit einer Gedichtrezitation und einem weiteren Lied beenden, möchte ich noch ein paar interne Hinweise auf Playlisten geben, die ich im Kanal Kunstliedforum auf YouTube angelegt habe. In der Gruppe Kunstliedforum in Facebook pflegen wir aktuell einen Adventskalender mit Kunstliedern. Die dort eingestellten Lieder habe ich in der Playlist Adventskalender abgespeichert. Die zweite Liste, auf die ich hinweisen möchte, ist etwas untypisch. Das Zentrum meines Interesses im Kunstlied ist das aktuelle Kunstliedgeschehen. Ich weiß allerdings, welchen unermesslichen Schatz die Kunstliedeinspielungen der letzten 40, 50, 60 Jahre darstellen. Und ich bin immer wieder überrascht darüber, dass Sängerinnen und Sänger, die wir eigentlich ausschließlich aus dem Bereich der Oper kennen, auch im Bereich Kunstlied aktiv waren. So gibt es beispielsweise vor dem erst kürzlich verstorbenen Opernbariton Sigmund Nimsgern eine sehr interessante Einspielung der Winterreise. Begleitet wurde er dabei von Hans-Georg Pflüger. Und auch Gottlob Frick, der schwärzeste aller Bässe, hat sich dem Kunstlied gewidmet. Auch hier findet sich beispielsweise das Lied Grenzen der Menschheit von Franz Schubert in einer sehr beeindruckenden Interpretation. Diese und mehr Aufnahmen findet ihr in der Playliste Schätze der Vergangenheit. Und die dritte Playliste, auf die ich nochmal hinweisen möchte, ist die Playliste, die alle Neuerscheinungen des Jahres 2025 mit bis zu 3 Stücken je CD umfasst. Natürlich werde ich eine entsprechende Playliste auch im Jahr 2026 anlegen. Ich konnte in dieser Übersicht der Neuerscheinungen natürlich nur die Aufnahmen hinterlegen, die auch auf meinem Schirm erschienen sind. Sollte es hier Lücken geben, teilt mir das bitte mit, am besten an info@kunstliedforum.de. Doch jetzt wie versprochen zu der Gedichtrezitation. Karl Amadeus Hartmann hat in seinem Werk Lamento 3 Gedichte von Andreas Gryphius vertont. Dem zweiten Gedicht gab er die Überschrift An meine Mutter. Die Gedichte von Gryphius habe ich erst in der vertieften Vorbereitung auf diesen Podcast kennengelernt und war zutiefst beeindruckt. Würde er, der von 1616 bis 1664 gelebt hat, sich nicht durch die Sprache entlarven, könnte man meinen, er schriebe über die Kriege des 20. Jahrhunderts und nicht über den 30-jährigen Krieg, den er miterleben musste. Wir hören eine Rezitation von Anja Lichtl, die an der Stuttgarter Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Sprechkunst studiert. Dir, Anja Lichtl, wieder ganz, ganz herzlichen Dank. Danach hört ihr zum Abschluss ein weiteres Lied aus dem Konzert, aus dem ihr auch Schönbergs Erwartung gehört habt. Diesmal hören wir das Lied Requiem von Robert Schumann, ebenfalls mit Juliane Banse und Ben Kim. Schumann komponierte 1850 einen Zyklus von 7 Liedern nach Gedichten von Nikolaus Lenau. Gemeinsam mit der Liedkomposition Requiem, der die Übersetzung eines mittelalterlichen Gedichtes durch Leberecht Blücher-Drewes zugrunde liegt, veröffentlichte er das gesamte Paket als sein Opus 90. Ich wünsche allen Zuhörenden ein besinnliches und frohes Weihnachtsfest und einen guten Übergang in ein hoffentlich friedlicheres 2026. Steckt andere mit eurem Interesse am Kunstlied an und besucht Liedkonzerte. Wenn ihr an Terminen für Liedkonzerte interessiert, aber noch nicht Mitglied der Facebook-Gruppe Kunstliedforum seid, würde ich euch empfehlen, beizutreten. Dort werden täglich Informationen über anstehende Veranstaltungen geteilt. Mein erstes Konzert im Januar wird am 18.01. stattfinden. Amiel Buschakewitz begleitet Samuel Hasselhorn bei einem Konzert der Internationalen Hugo-Wolf-Akademie. Und nach all diesen Informationen bleibt mir nur noch, mich von euch zu verabschieden und wie üblich den Wunsch auszudrücken, bleibt dem Kunstlied gewogen.
Ach, edle Blum, an welcher recht zu schauen, was keusch, was unverzagt, was treu und heilig sein. O Spiegel der Geduld in ungemeiner Pein! O andachtsvolle Ros! O Richtschnur keuscher Frauen! Hat euch die scharfe Sens des Todes abgehauen, eh als euer Mittag hin, deckt dieser Marmorstein die durch Leid, Schwindsucht, Angst und Schmerz verzehrten Bein, nachdem der Tod den Geist euch Gott hieß an Vertrauen. Gott riss euch von uns weg, gleich als sein Grimm entbrannt, als Seelennot und Krieg verheerten Kirch und Land. Jetzt seht ihr Christum selbst mit süßer Freud umfangen. Wir schauen Glut und Mord und Pest und Sturm und Schwert. O Mutter, gerade recht für euch von dieser Erd seid ihr für uns zu früh, ach, gar zu früh gegangen.
Schmuck.